heute beim Thekencast.
Ungemütlicher Bastard. Und ich glaube, dass das echt so eine Rolle war, wo er sich mal voll und ganz ausleben konnte. Da kann er Frauen schlagen, da kann er einen Priester als Schwuchteln beleidigen. Alles drin.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Hallo und willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Movieback Thekencast. Ich bin der Stu und wie immer an meiner Seite einmal der Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Ach, wunderschön. Das Crescendo, wunderbar. Und der Kühne, grüß dich Kühne.
Hi. Und ich habe mein Bier jetzt leider schon früher aufgemacht, Entschuldigung.
Zum letzten Mal, das sollst du nicht tun. Du Gierschlund.
Ich hatte Durst, was soll ich machen?
Ah, weißt du, wer auch Durst hat? Vampire. Und über die reden wir heute. Wir reden aber nicht über irgendwelche Vampire, sondern über John Carpenters Vampire, einem Action-Horrorfilm, der 99 in die Kinos kam. Ich nehme aber mal an, dass keiner von uns den damals 99 im Kino geguckt hat. Deswegen die Frage, wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Und ich würde sagen, der Kühne fängt an.
Ich habe ihn dann gesehen, als er auf Video rauskam. Mein Vater hatte dann die Videokassette in der Videothek gekauft. Und dadurch, dass der Film ja damals ab 18 war und der ein weißes Cover hatte, hat mein Vater sich was ganz Tolles überlegt und das rote FSK 18 Logo mit Tippex weiß gemacht, damit meine Mutter auf gar keinen Fall sieht, was für böse Filme ich mir angucke. Und so kam es dann, dass ich glaube ich dann mit 14 Jahren dann John Carpenters Vampire gesehen habe, in der ungeschnittenen Fassung. Ja, was soll ich sagen? Als 14-Jähriger war das Ding schon Brett. Also
ich möchte hier anmerken, dass ich gerne einen Spin-Off-Cast hätte, des Thekencast, mit deinem Vater zum Thema Erziehungstipps.
Besser nicht, der wird schon wieder böse, wenn ich das wieder hier erzähle.
Okay. Pascal, wie war es bei dir?
Also ich habe John Carpenters Vampire. Also wenn der auf Video 2001 rausgekommen ist, das heißt, ich war 9 oder 10 ungefähr. Und da habe ich mich auch schon für Filme interessiert und ich weiß, dass mein Onkel sich damals, also das war jetzt kein Cineast oder sonst irgendwas, aber der hat sich schon auch darüber informiert, was es so für neue Filme gibt. Und eines Tages stand die Videokassette von John Carpenters Vampire bei ihm im Regal. Und als er arbeiten war und ich bei meiner Oma geschlafen habe, bin ich mal hoch und habe die geklaut. Und dann darauf gewartet, dass ich wieder zu Hause bin, wo ich den Film dann mal eingeschoben habe und geguckt habe. Es war natürlich die FSK 16 VHS, also geschnitten. Und selbst in der VHS-Version war der Hammer. In der geschnittenen Version war der Hammer.
Okay. Wie hieß er denn da? John Carpenters Viecher? Vampire sieht man doch da, glaube ich, gar nicht, oder?
Hieß einfach John Carpenters Jack Crow.
Ja. Ich habe den Film gesehen am 27. April 2001, an meinem 18. Geburtstag. Da habe ich mir nämlich, weil ich halt volljährig war, in der Bibliothek 3 Filme ausgeliehen, die mit Freunden geguckt, nämlich John Carpenters Vampire, Reservoir Dogs und Funny Games. Wir haben mit Vampires angefangen, haben total abgefeiert. Danach Funny Games geguckt und danach fühlten wir uns schlecht.
Komisch.
Passt.
Ja. Ja, ich habe den Film wirklich damals abgefeiert. Ich fand ihn großartig.
Ja.
Und habe ihn dann vor ein paar Jahren nochmal geguckt und dachte mir, oh wei. Der ist nicht gut gealtert oder ich bin einfach zu erwachsen geworden. Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt, glaube ich, zusammen herausfinden. Bevor wir das aber tun, sollten wir noch eine andere Frage klären, nämlich, worum geht es in John Carpenters Vampire? Und ja, es kommen Vampire drin vor. Wer von euch beiden Nasen will denn mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
Ah, das mache ich dann wohl. Also es geht...
Aber mach bitte die 18er Fassung und nicht die 16er
okay.
Fassung.
Ja? Es geht um den Vampirjäger Jack Crow, der von einem Kardinal dazu beauftragt wird, den berüchtigten Obermeister-Vampir Valek zu fangen. Und Valek ist der erste Vampir überhaupt. Und Jack Crow macht Jagd auf ihn.
Haben Sie schon mal einen Vampir gesehen? Sie haben nichts Romantisches. Sie sind nicht so wie in den Filmen. Sie verwandeln sich nicht in Fledermäuse und Kreuze halten sie nicht ab. Um einen umzubringen, stößt man einen Pflock mitten durch sein Herz.
Der Film beginnt auch gleich damit, dass Jack Crow, der im Auftrag des Vatikan unterwegs ist und seine Vampirjäger-Gang, dass sie so ein Versteck von den Blutsaugern ausfindig machen und dann die Blutsauger auch ordentlich dann dezimieren. Und gleich zu Anfang, finde ich, wird eines klar, nämlich, dass John Carpenter eigentlich gar nicht so richtig einen Horrorfilm inszenieren wollte, sondern vielmehr einen Western.
Ja. Ja. Ja, aber das ist ja schon des Öfteren gewesen. John Carpenter sagt ja auch, dass der Western sein Lieblingsgenre ist. Und Anschlag bei Nacht ist ja auch eine Hommage an Rio Bravo zum Beispiel.
Ja. Kannst du vielleicht noch erinnern, Pascal, als wir beim Lovecast, den Sie leben, beredet haben, da haben wir auch festgestellt, dass der sehr viel vom Western hat. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich den Score von Vampires, der klingt auch sehr ähnlich wie der von Sie leben,
ja, finde ich. Ja, ist ja auch wieder von John Carpenter.
Natürlich.
Der Score ist auch sehr gut von Vampire. Aber das stimmt natürlich mit dem Western, wobei ich da jetzt nicht unbedingt den klassischen amerikanischen Western vor Augen hatte, sondern eher so Sam Peckinpah-mäßig, was ja dann auch passt, so dass er so in New Mexico spielt und diese sehr eruptive Gewalt, die dann aus dem Nichts quasi hervorbricht, auch die Sets, diese Geisterstädte, die da teilweise sind. Auf jeden Fall ist das also Neo-Western als Horrorfilm verpackt.
Ja. Du hast schon die Gewalt angesprochen, mit der einhergeht ja auch, wie die Vampire dargestellt werden. Die sind ja auch fernab von diesen romantischen Blutsaugern, ja, die dich erst verführen und dir dann das Blut aussaugen. Das sind ja wirklich richtige Bestien.
Ja.
Kühne.
Apropos Bestie,
genau. Kühne. Magst du diese Darstellung der Vampire oder magst du es lieber ein bisschen klassischer?
Nein. Also dieses klassische hängt mir langsam bis zum Hals raus. Ich find's cool, wenn sie sich auch wirklich wie Bestien geben, wenn sie sich nicht unbedingt menschlich verhalten. Und das hat ja da eigentlich in meinen Augen ganz gut getroffen, auch wenn natürlich die Optik der Vampire arg an die klassischen angelehnt ist. Man erkennt's ja dann meistens an den Zähnen und an den Bewegungen. Aber so, wie die sich gegeben haben, wie die angegriffen haben, das fand ich schon ganz ordentlich.
Was ich auch immer noch toll finde an dem Film ist, der Einstieg ist super. Also diese erste Szene, wo sie dieses Haus halt, ich nenne es mal ausräuchern, da ist Druck im Kessel und es geht ja danach auch gleich weiter, weil sie können zwar irgendwie alle Vampire, die da sind, töten, aber halt nicht diesen Balek, der, wie Pascal schon sagt, der erste Vampir und auch der Vampir, der noch am weitesten so aussieht, wie man sich so einen Vampir vorstellt. Und Balek ist nachtragend.
Du springst ganz schön. Also gerade eben in der ersten Sequenz wollte ich noch hinzufügen, dass ich auch die Idee dahinter ganz geil fand, wie sie die Vampire umgebracht haben.
Ja, aber es interessiert also niemanden, Kühne. Nein, sorry, natürlich. Du hast absolut recht, lieber Christian.
So nämlich.
Es tut mir leid, dass ich dich hier in Frage stelle. Aber ja, du hast recht. Wir sollten vielleicht wirklich vorab, bevor wir dann zu meinem Themengebiet kommen, wenn ich für einen guten Podcast aufbaue, erst noch behandeln, wie denn diese Vampire ausgeschaltet werden. Nein, da hast du absolut recht. Deswegen, Christian, Kühne, Besserwisser, Arsch. Wie werden die Vampire, in John Carpenters Vampire denn in die Ecke gebracht?
Brachial.
Ach.
Da reicht nicht ein Flock in den Kopf, sondern da müssen dann noch ganze Magazine in die Vampire entleert werden, da müssen Speere in die Vampire reingetrieben werden und später müssen sie dann an einem Drahtseil aus einem Haus rausgezogen werden in Sonnenlicht. Mhm. Also bis man eins dieser Viecher wirklich umgebracht hat, da brauchst schon wirklich Manneskraft und ja, auch Eier.
Das ist übrigens auch ein wunderbares Stichwort. Manneskraft und Eier.
Ja.
Ich würde sagen, dieser Film hat den dezenten Haufen Testosteron.
Kaum. Also da ist ja einer cooler als der andere und ich glaube, die gehen noch mit Sonnenbrille schlafen. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja. Ganz ehrlich, diese Vampirjäger, die sind halt so charakterisiert, so wenn du keine Cowboystiefel trägst, bist du auch kein Mann.
Ob die vorher auch in die Cowboystiefel reingepisst haben?
Sehr wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich das Blut der Vampire da reingekippt haben. Und James Woods ist ja der Anführer, Jack Crow. Und ich weiß auch, bei der Erstsichtung fand ich diesen Typen so richtig geil, cool. Ja, ey, ich will so sein wie Jack Crow. Mittlerweile denke ich mir so, Gott, ist das ein Assi.
Er ist ein richtiger Atze.
Ja, ich glaube, als Teenager findet man die Vorstellung einfach cool. Der war stark, der hatte keine Angst, der war einfach, das war ein Mann.
Oh Gott,
was man eventuell später, was man eventuell später mitbekommt, ist, dass wenn er sich vielleicht doch nicht so verhalten, wie er es dann später dann tut, inklusive Frauen schlagen und ja.
Ja, zu dem Thema John Carpenters Vampire und Frauen würde ich dann gleich gerne kommen.
Ja.
Ich würde jetzt gerne zu Valek kommen und seiner Revanche.
Ach, war das gut. Entschuldigung.
Ja.
Ich hab geschwächt.
Nee, es ist dein Podcast, mach ruhig.
Ja, hallo.
Nein, Valek ist halt, ja, ist halt scheiße gelaunt, weil seine Vampirleute wurden umgenietet. Und dann denkt er sich, ja, Gleiches mit Gleichem vergelten. Und während Jack Crow's Boys mit ein paar Prostituierten und viel Whisky und Bier in so einem schäbigen Motel feiern, kommt dann Valek vorbei und dezimiert die Vampirjägermeute bis auf Jack Crow, seine linke oder rechte Hand Montoya, und beißt vorher noch eine Prostituierte, gespielt von Cheryl Lee, die kennt man unter anderem aus Twin Peaks. Und ja, diese drei überleben den Angriff von Valek. Und bis dahin ist der Film heute noch ziemlich geil, finde ich.
Jetzt muss ich einmal den Pascal fragen. Mhm. In der 16er Fassung, ist die Szene im Hotel überhaupt passiert?
Nee, also in der 16er Fassung geht es ja damit, also du siehst halt, wie Valek ankommt. Und dann gibt es so eine Überblende, wo du siehst, wie Jack Crow über die Landstraße fährt und im Hintergrund hörst du nur das Geschrei.
Ich dachte, ich mache einen Witz, dann ist echt so.
Ja klar, das kannst du ja nicht zeigen in der 18er. Also, kannst du in der 16er nicht zeigen.
Ich meine, der Film ist ja mittlerweile auch vom Index runter, meine ich, ne?
Ich glaube, der ist sogar ab 16 jetzt uncut.
Oh, okay, das finde ich aber schon hart.
Ich glaube, der hat eine 16er jetzt uncut. Also auf jeden Fall ist er nicht mehr indiziert.
Ich meine eine 18er immer noch, aber er ist nicht mehr indiziert, das so viel können wir feststellen. Ich habe ihn einmal im Fernsehen geguckt und da war es dann so gelöst, also Mark Boone Jr., das ist einer dieser Vampirjäger, macht die Tür auf und da steht Valek vor ihm und guckt dann so blöd, was bist du denn? Ja? Und dann sieht man nur so eine Bewegung von Valek und dann hört die Szene auf. Mhm. Und Kenner wissen natürlich, dass Valek dann diesen Vampirjäger seine Hand in den Wanz gerammt hat, die Hand einmal hochzieht, sodass der Vampirjäger dann schön wie halt so ein Schmetterling aufklappt. Mhm. Ja, das. Ja.
Nee, der ist ab 16 jetzt an, Katjo.
Echt? Ja. Ab 16? Okay, das ist echt hart.
Also, ich habe ihn gerade nochmal geguckt und gerade eben diese Szene in dem Hotelzimmer finde ich bis heute noch sehr, sehr hart.
Ja.
Nicht nur der eine, der dann da in zwei Teile geschnitten wird und auseinanderfällt wie ein Stück Papier, was zerrissen worden ist, sondern wenn er dem einen durch den Körper boxt und dann irgendwelche Leute noch würgt. Und also ab 16 finde ich hart.
Ja, ich auch. Aber gut, aber so ändern sich die Zeiten. Ne?
Aber ich muss zugeben, auch bei der heutigen Sichtung, mein innerer 14-jähriger Junge hat sich bei der Szene immer noch gefreut. Also das war schon, ich weiß schon, warum ich den Film damals wirklich geil fand.
Ja, wobei, ich habe ihn jetzt gestern nochmal gesehen, ich glaube zum vierten oder fünften Mal, und ich dachte mir, es ist schon eine coole Szene, aber irgendwie wirkt die vom Schnitt seltsam.
Ja, fand ich auch. Also vor allem im Gegensatz zur ersten Szene.
Ja.
Ich finde, also die ist zwar saumäßig brutal, aber die hat keinen richtigen Rhythmus. Die erste Szene ist die beste Szene aus dem ganzen Film. Was den Schnitt angeht, was die Stimmung angeht, was den Spannungsaufbau angeht, da kommt nochmal so richtig John Carpenter-Feeling durch. Aber danach, so gut oder so brutal die zweite Szene auch ist, und das kann man natürlich auch abfeiern, weil der rastet ja komplett da aus. Der kennt ja gar keinen Erbarmen, der ist ja unfassbar. Die hat nicht diese Power. Also wäre interessant gewesen, wenn Carpenter das genauso inszeniert hätte wie wie die erste Szene, nur halt als Spiegelung aus der Sicht des Vampirs, wie der sich anschleicht und so. Aber ist natürlich Quatsch, weil der ist ja King, ne? Muss sich nicht anschleichen, der kann ja sogar fliegen.
Ja, auch so hat er ja relativ wenig Schwachstellen, ne? Ja, konnte ja ein bisschen was abhaben.
Ja. Aber um auch nochmal auf die Frage hinzukommen. Ich fand das auch ganz gut, dass der John Carpenter ist ja, glaube ich, eine Buchadaption.
Ich glaube, dass der Roman kommt von einem gewissen John Stakely.
Ja, genau. Ich. Und ich fand es auch ganz nett, dass da mal versucht wurde, sich wirklich so von diesem Bram Stoker-Mythos weitgehend zu distanzieren und man dann wirklich wieder so total einfach nur auf den Fress- und Tötungstrieb reduzierte Vampire benutzt. Das ist schon in Ordnung gewesen. Es hat natürlich nichts mehr mit Bram Stoker zu tun. Also wer wirklich mal so klassisch romantisches Gothic-Vampir bla bla. Sehen möchte, der ist hier falsch, weil ich glaube, John Carpenter's Vampire, der scheißt so richtig auf Bram Stoker. Aber so einen richtig riesengroßen Schiss auch. Aber ich, wie gesagt, die Vampire, die haben mich so an 30 Days of Night erinnert. Wenn die einfach nur fressen wollen und einfach, und wenn die fressen, dann spritzt auch Blut, weil ich glaube nicht, dass das, ist halt nicht mehr dieses Saugen, ist halt einfach nur zerstören, Körperzerstörung.
Jetzt ist es bei mir so, wie gesagt, wenn die Hotelszene dann vorbei ist und James Woods, Daniel Baldwin und Cheryl Lee sind auf der Flucht, wie gesagt, Cheryl Lee wurde von Malek gebissen, ey, dann fängt der Film echt an zu ätzen.
Ja.
Wirklich. Also ich weiß noch, dass ich da vor der zweiten oder dritten Sichtung davor saß und dachte, was ist denn los? Der war doch früher so geil.
Ja.
Aber der verliert echt viel Blut, um es mal so auszudrücken, finde ich.
Ich glaube, die nächste Action-Szene lässt sogar ganze 40 Minuten noch auf sich warten, bis die dann...
Ja, also das Problem ist halt nicht nur die Action-Szenen, dass sie auf sich warten lassen. Das Problem ist halt, wie gesagt, das sind halt die totalen Mega-Assis. Die behandeln wirklich Frauen widerwärtig. Und jetzt kommt mir nicht von wegen Hintergrund des Films überzeichnet. Ja, schön, aber Arschlöcher bleiben Arschlöcher. Ja,
genau, das ist nämlich das Problem. Also, ich habe ihn ja jetzt auch bestimmt 4-5 Mal schon gesehen und ich weiß, dass ich die ersten drei Male fand ich den sowas von grandios. Und dann habe ich ihn, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren nochmal gesehen und habe mir gedacht, was ist das denn jetzt hier? Und jetzt gestern halt, da war das teilweise echt unerträglich. Weil das Problem ist ja, du hast zwar mit Jack Crow jemanden, der cool wirkt, aber halt nicht cool ist, weil diese Figur halt immer nur auf dieser einen Ebene funktioniert. Die funktioniert halt immer nur als Badass. Und ein guter Actionheld hat natürlich noch weitere Ebenen. Und das Traurige daran ist, das absolut Traurige in diesem Film ist, dass es eine Szene gibt, wo ein bisschen Jack Crow-Tragik reinkommt, aber John Carpenter das überhaupt nicht checkt. Wo er erzählt, warum er das es macht. Wo gesagt wird, dass sein Vater gebissen wurde und er dann seine Mutter umbringen musste, also der Vater, also umgebracht hat, und er dann seinen Vater umbringen musste, Jack Crow. Das ist doch eigentlich eine total tragische Figur. Der Jack Crow, aber das checkt halt weder John Carpenter noch sonst irgendwer.
Mich hat dieses auf der anderen Seite muss ich aber sagen, das hast du aber auch schon zigmal gehört, ne? Also das noch wieder aufzudröseln und nochmal das Gleiche. Und es hat ja nur noch gefehlt, dass Valek dann auch derjenige war, der seine Eltern umgebracht hat oder so. Und dann hättest du eins von vielen gehabt.
Na, ich sag ja gar nicht, dass das jetzt dass das dann nicht klischeehaft wäre, aber es wird der Figur wenigstens noch mal ein bisschen Menschlichkeit zugestehen, weil.
Nein, bin ich voll und ganz bei dir.
Also ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist Blade. Da gibt es ja auch diese Szene, wenn dieser Whistler erzählt, warum er das macht.
Genau, zum Beispiel.
Und natürlich ist das sehr einfache Szene, aber sie funktioniert zumindest so ein bisschen.
Ja.
Und hier hast du halt einfach James Woods als Crow, der immer zu cool ist. Too cool für school, ja? Und er nervt einfach nur noch. Dann hast du diesen Montoya, Daniel Baldwin, der sich, ganz ehrlich, so dumm anstellt. Ich meine, er weiß, die Olle wurde gebissen, ja? Und ich hatte das Gefühl irgendwie, der tut echt alles, damit sie mir jetzt in die Halsschlagader beißt.
Ja.
Ja, und zumal der Montoya war ja auch nicht besser. Also es gab ja auch gar kein Gegengewicht zu dem Crow, sondern der Montoya ist ja genauso ein Wichser.
Ja, das ist halt...
Warum hast du sie geschlagen? Ja, darum, sie wird gebissen. Ach so, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder wo er die dann nackt aufs Bett legt und sagt, ja, ich habe dich ausgezogen. Und später, ja, ich würde mir gerne was anziehen. Ich kenne dich doch schon nackt, ist doch vollkommen egal. Also es ist schon...
Unfassbar.
Der ist... Vielleicht ist Montoya sogar noch ein größerer Wichser als Crow.
Ich weiß es nicht.
These.
Ja, ich glaube, das sind beide die total spackigen... Decke.
Und das Schlimme ist halt, also wie gesagt, der hat ein Frauenbild, der Film, das ist ein Davonlaufen. Das würde ich ja sogar noch irgendwie verkraften, wenn er halt.
Lass
eben,
das keine Feministin hören.
Ja, sorry. Das könnte ich ja noch irgendwie verkraften, wenn der Film halt echt nicht nach 20 Minuten so strunzlangweilig werden würde.
Ja.
Und ich meine, diese anderen Figuren, ich meine, du hast Maximilian Schell als irgendwie so ein Kardinal und der hat am Anfang die erste Minute, du weißt sofort, böse.
Ja.
Ne? Und natürlich ist er dann böse. Und nee, der Film funktioniert irgendwann nicht mehr. Also was irgendwann, nach 20 Minuten.
Ja, der ist wirklich, der hat echt üble Pacing-Probleme. Der hat halt einfach kein Tempo. Also es ist, ich war gestern auch wieder, nach 20 Minuten ist da echt fast Stillstand.
Ja, und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hätte diese komplizierte Story mit dem, mit der Reliquie sein müssen und dass der Kardinal, oh, Entschuldigung, Spoiler, dass der Kardinal auch noch böse ist. Hätte das alles sein müssen? Hätte ich nicht einfach daraus eine Art Road-Movie machen können?
Du hättest den Kardinal ja als Auftraggeber einbauen können, aber dann hättest du eine Szene und dann wäre Schluss gewesen mit dem. Damit ja. Damit man weiß, wie Jack Crow halt Vampirjäger wurde. Und es ist ja eigentlich ganz cool, dass, weil im, wenn man dann hört die Geschichte von Valak, ist es ja ganz interessant, weil im Prinzip hat die katholische Kirche ja den Vampir geschaffen. Und jetzt ist die katholische Kirche wieder drauf, ihn zu zerstören. Und mehr brauchst du da gar nicht. Du brauchst nicht Maximilian Schell noch, der da mit 110 Jahren noch auf dem Stuhl rumsitzt und da den Bösen nochmal geben muss. Das mit der Reliquie ist okay, finde ich, weil das hat ja dann nochmal einen Grund, warum sie die jagen. Und es wird ja auch erklärt, warum die jetzt genau in, ich weiß gar nicht mehr, wie das Café ist, auf jeden Fall New Mexico irgendwo, dass sie da diese Gebiete abklappern. Das passt dann schon.
Keine Frage, ich finde die Story auch nicht schlecht, aber mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn es noch reduzierter gewesen wäre. Du hast die Vampirjäger, du hast eine Art, also es ist ja schon so ein bisschen als Roadtrip aufgebaut, das Ganze. Ja. Einfach noch ein bisschen reduzierter das Ganze und ich glaube, dann wäre der zügiger gewesen. Ja. Du hättest ein paar Handlungsstränge nicht gehabt, du hättest, ja, du hast teilweise ätzende Langeweile da drin.
Ganz ehrlich, man hätte auch im Prinzip auf diese Cheryl Lee verzichten können.
Ja, die ist ja quasi der Pager von diesem Valak, weil er hat sie ja gebissen und sie kann irgendwie ihn spüren.
Genau, das sind diese so telepathische Verbindungen dann.
Ja, ja.
Aber selbst das ist Bullshit. Weil da kommt halt weder Bedrohung, da kommt, da macht der Film halt auch nichts draus. Diese Visionen, die sind Kacke. ja, das ist halt alles so, weiß ich nicht. Ja, scheiße ist das.
Ist aber auch echt so eine blöde Eigenschaft. Du beißt wen und dann ist die einfach mal 8 Tage in deinem Kopf drin. Ja. Weiß ich nicht, da würde ich mir das ganz genau überlegen, wen mich da mal die Zähne reinrammen.
Ich dachte, es wäre ein One-Night-Bite.
Ja, es ist. Oh,
echt. Ja. Dieser Valak ist ja auch, also er wird ja so eingeführt, dass er so der Vampirmeister ist. Das heißt, der von den Vampiren, der halt auch seinen, ja, ich sag mal, Trieb vielleicht steuern kann. Also der halt eben auch ein bisschen Intelligenz besitzt. Aber so dargestellt wird er von diesem Thomas Ian Griffith jetzt nicht. Im Prinzip macht er 2 Sachen. Er sagt immer gerne den Namen von James Woods Figur, nämlich Crow, oder er grunzt umher. Das sind so die 2 Attribute, die ich mir jetzt behalten habe von Valak. Habt ihr noch andere?
Der kann in der Ecke rumhocken.
Ja, stimmt. An der Decke kleben.
Ja, und er hängt da anscheinend rum und schläft da auch in der Erde, wie man am Anfang sieht.
Das finde ich ist aber eine nette Idee.
Er wird aber auch nicht mehr aufgegriffen. Warum versteckt er sich nicht einfach in der Erde?
Ja. Wobei die Szene, als er dann auch die anderen Vampire da rausholt und die alle aus der Erde kommen, die war schon cool.
Ja, die ist auch cool, aber daraus hättest du ja mehr machen können. Das wäre ja John Carpenters Tremors.
Wir rufen Earl und Warlock oder Well an.
Ich habe übrigens auch noch mal eine ganz andere Frage. Warum sind eigentlich immer die Obervampire in den meisten Filmen so unfassbar scheiße besetzt?
Oh, das ist eine gute Frage.
Da haben wir Blade 3, da haben wir Van Helsing, da haben wir Vampire jetzt von John Carpenter. Das sind doch alles scheiß Schauspieler, die Obervampire spielen. Thomas Ian Griffith, also sorry, da hätte er wohl echt wen anders kriegen können. Als.
Der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Ja,
das ist echt so ein...
So weit ist Carpenter schon gesunken. Wobei er hat 3 Jahre später Gods of Mars gemacht, das ist eine andere Geschichte.
Hat echt so ein D-Darsteller ist das doch, oder?
Also der Name sagt mir halt gar nichts. Also klar, ich habe ihn gerade hier vor mir stehen, ne, auf der John Carpenter Vampire Seite, deswegen kann ich ihn dann damit assoziieren, aber ansonsten würde ich sagen, kennst du Thomas Ian Griffith, würde ich sagen, nö.
Ja, und also ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er so schlecht ist wie der Dracula in Van Helsing. Das will ich ja gar nicht sagen. Also, aber der ist halt auch wieder so ein total uncharismatischer Macker. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das Problem da immer liegt, dass die immer so oft so scheiße besetzt sind.
Weil die, glaube ich, ich glaube, gerade Carpenter wollte in seinem Film den Fokus gar nicht darauf setzen, da war es ihm vollkommen egal.
Ja, aber du hast die Bedrohung, das ist ja die Hauptbedrohung, das ist doch das
Natürlich. Ding.
Und dann hast du da so ein Backpfeifengesicht.
Ja.
Ich meine, da ist doch Steven Dorff in Blade als Deacon Frost, das ist da ja Lichtjahre besser.
Das stimmt. Ja gut, die ganze Figur von Steven Dorff ist aber auch besser
klar, in Blade. Klar, aber ich meine jetzt Steven Dorff als böse, nichts gegen Steven Dorff ist ein guter. Aber Wen hatten wir denn bei Blade 3? Wer ist denn das? Dominic Purcell?
Ja.
Ich wollte es verdrängen.
Als Draco oder als Drake? Also verstehe ich.
Wobei, also ich glaube, dass Richard Roxburgh in Van Helsing, genau wie Dominic Purcell, ich glaube, das sind schon fähige Darsteller. Ich glaube, da lag es am Drehbuch und auch an der Regie.
Ja. Also gerade bei Van Helsing, bei dem muss ich auch sagen, ich glaube, die wollten, dass der genauso spielt und das war einfach nur scheiße. Das war einfach eine dumme Idee.
Ja. Stellt euch mal bitte vor, dass Carpenter diesen Valak so ein bisschen inszeniert hatte wie Michael Myers. Also zum Beispiel. So als Shape. Still, stumm, ja, aber auch unaufhaltsam. Das hätte, glaube ich, Eindruck gemacht.
Genau.
Nicht dieses Krill.
Ja, nicht dieses, schlimm, echt schlimm. Also.
Und ich hatte ja übrigens, ich habe damals ja Ghost of Mars im Kino geguckt. Ja, ich bin stolz auf mich. Und als dann dieser komische Marilyn Manson-Verschnitt ankam, dachte ich, das ist dieser Thomas Ian Griffin geschminkt.
Oh nein, nicht schon wieder.
Geh weg.
Ja, vielleicht ist dieser komische Überdämon in Ghost of Mars eigentlich nur die Space-Variante von Valak.
Das könnte sein.
Denkt mal drüber nach.
Mhm. Jetzt habe ich auch wieder Ghost of Mars im Kopf. Was machst du denn heute mit mir?
Den habe ich leider zweimal gesehen.
Boah.
Da gibt es übrigens einen Trashcast von den Kollegen Pascal und Carlo, kann ich euch nur empfehlen.
Das ist traurig.
Werbung.
Ja, ach ja, es tut mir leid. Ich habe was sehr Interessantes gelesen über den Film, was vielleicht ein paar Sachen erklärt. Zum Beispiel auch, warum die allererste Szene in diesem Haus so super ist und das mit dem Hotelzimmer wieder nicht so komisch wirkt. Nämlich, das Budget des Films wurde relativ kurzfristig um 2/3 gekürzt.
Oh.
Okay.
Und wenn du überlegst, dass der ein Budget hatte von 20 Millionen Dollar, das war schon einiges. Gut, wir wissen seit dem Trashcast von Mortal Kombat, was man mit 30 Millionen für Scheiße anstellen kann.
Ja, also das muss man ja immer noch, also Vampire wirklich zugutehalten. Handwerklich ist der solide. Der ist handwerklich nicht herausragend und der ist auch inszenatorisch okay bis naja, aber das sieht nicht kacke aus. Also das ist auch noch, das hat auch noch so eine diesen schönen handgemachten Flair, wenn die Vampire dann brennen und so, das ist schon alles in Ordnung so.
Wobei gerade wenn die, also ich hätte dir bei allem recht gegeben, was du sagst, aber nicht, wenn die brennen.
Ja, wieso?
Du siehst einfach, dass eine Leuchtfackel bei dem im Arm hängt.
Ja, klar. Aber
dann werden die rausgezogen.
Als Manus.
Besser so als CGI-Feuer, wo das Blut dann auch CGI-mäßig auf die Kamera spritzt.
Ja. Klar. Also ich finde auch, dass gerade eben die Splatter-Szenen, die ja doch reichhaltig sind am Anfang und auch am Ende, die sehen auch heute noch gut aus.
Ja, finde ich auch. Ja,
das stimmt. Also da hat er sich wirklich Mühe gegeben.
Ich habe übrigens noch was in Erfahrung gebracht, was ich sehr interessant finde. Und zwar,
Pascal, wenn du jetzt wieder mit Ghosts of Mars kommst, ist was los.
Nein. Und zwar.
Ghosts of Mars?
Nein. Und zwar, Pascal meinte ja schon, es ist eine Romanverfilmung. Und der Roman sollte schon bevor Carpenter da eingesprungen ist, halt schon verfilmt werden. Und damals war Russell Mulcahy dafür vorgesehen, der Regisseur von Highlander und natürlich auch Highlander 2. Mhm. Auch dazu gibt es einen Trashcast. Und wisst ihr, wer für die beiden Hauptrollen also vorgesehen waren? Ich glaube für Crow und für Valak. Ich weiß nicht.
Ich habe eine Vermutung.
Spannend, warte mal. Christopher Lambert auf jeden Fall.
Mhm. Und Clancy Brown.
Clancy Brown nicht, oder?
Nein, es waren Willem Dafoe und Dolph Lundgren.
Oh, ja.
Willem Dafoe dann als Valak?
Das habe ich nicht rausfinden können, aber ich finde beides cool. Also stell mir bitte vor, Dolph Lundgren als Valak, wie der im Hotelzimmer aufräumt. Ende der 90er. Das wäre doch geil.
Ja, okay.
Andererseits Willem Dafoe, ich meine, Willem Dafoe dann sagt Crow, das ist doch viel geiler als Crow.
Ich würde fast schon sagen, dass man Dolph Lundgren als Jack Crow dann hätte nehmen sollen und Willem Dafoe als Valak.
Wenn du das Drehbuch so gelassen hättest, dann ja.
Ja.
Aber ich finde es schade, dass es dazu nicht gekommen ist.
Ich finde Jack Crow, James Woods gerne und Valak Willem Dafoe.
Mhm. Ja.
Und dann vielleicht noch einen anderen Film rausmachen.
Was ich auch interessant finde, James Woods gilt ja als Darsteller, mit dem es nicht so einfach ist zu arbeiten. Und John Carpenter hat in dem Interview erzählt, dass er mit ihm Deal geschlossen hat. Und zwar, sie drehen immer erst eine Fassung, so wie es Carpenter will. Und danach darf er halt improvisieren, der gute Woods. Die kleine Woods. Und Carpenter meinte, dass er überrascht war, denn die viele Einstellungen sind halt wirklich Improvisationen von James Woods. Und dann frage ich mich irgendwie so, oh.
Vielleicht erklärt das einiges.
Aber ja. James Woods ist doch auch so ein erzreaktionärer Spacko, oder nicht?
Ja.
Ja, ja. Ach, komm, ey. James Woods ist einfach nur echt ein ungemütlicher Bastard. Und ich glaube, dass das echt so eine Rolle war, wo er sich mal voll und ganz ausleben konnte. Da kann er Frauen schlagen, da kann er einen Priester als Schwuchteln beleidigen. Alles drin.
Oh, war das unangenehm. Oh,
das war so schrecklich. Zweimal. Das kommt ja einmal. Wie war das denn nochmal? Da gibt's doch.
Wenn er den kennenlernt.
Ja, genau.
Haben sie einen Ständer gehabt, als ich ihn in den Arsch getreten habe?
Und am Ende dann auch nochmal diese Szene, als sie den Vampir abgefackelt haben.
Unnötig.
Aber dafür, dass er ihn so hart angeht, ist es fast schon romantisch, wenn er mit ihnen am Ende in Richtung Sonnenuntergang
fragt. Ja, wobei ja fast romantischer noch die Beziehung zwischen Jack Crow und Montoya ist, wie sie sich verabschieden.
Ja, stimmt, denn, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Montoya wird ja gebissen. Ja. Weil er selbst schuld ist, wie gesagt. Mehrfach sogar. Also wirklich, der stellt sich so doof an. Also,
da gibt es auch diese Szene, wo sie ins Bad geht und er sagt, lass die Tür ein bisschen offen. Und dann 2 Sekunden später pennt er schon auf dem Sofa.
Ja.
Ist einfach weggepennt.
Profi-Vampirjäger. Wir machen das.
Aber vielleicht gibt es auch geschnittene Szenen. Vielleicht hat sie sich noch die Beine rasiert. Nochmal unter der Achsel schön geschäft.
Und dann hat sie ja noch 10 Visionen gehabt. Wie Walek auf dem Klo sitzt.
Oh Gott. Ich bin in deinem Kopf. Was machst du gerade? Das hier mit die Achseln.
Oh. Oh, warte. Ich gehe kurz selber ins Bad. Nee, komm. Lass mal das.
Ups.
Brothers präsentiert Vampire.
Das wäre so geil gewesen. Was macht der gerade? Er sitzt auf Toilette.
Hat dann wahrscheinlich noch so ein Pornomagazin Hot Suckers oder sowas. Na, das sind ja aber 2 sexy Erzähler. Wahnsinn.
Oh nee.
Und selbst das hätte mich in dem Film nicht schockiert.
Ja, auf jeden Fall, Montoya wurde halt gebissen und am Ende, wenn sie halt Walek besiegt haben, ja, lässt er halt Montoya ziehen mit seiner Ex, denn das sollte man auch erwähnen, er und diese gebissene Dame sind halt jetzt ein Paar.
Der mich auch nicht so ganz verstanden.
Nein, ist ganz einfach. Wenn du Frauen gegen ihren Willen ausziehst, entführst und schlägst, dann verlieben sie sich in dich.
Ich hab's probiert, hat nicht geklappt.
Ich auch.
Das war ein Spaß.
Bei mir auch.
Ja, aber oh, der Kühne schlägt jetzt wie eine Pussy. So.
Ja, also das habe ich auch nicht gecheckt, dass da jetzt auf einmal so eine Love-Story reingezwungen wird, die halt auch, also sorry, Montoya und wie heißt sie, Katrina? Katrina? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht mehr.
Cheryl Lee, die haben ja überhaupt...
Bitch,
Whore, Slut, wie auch immer. Die haben ja überhaupt keine Chemie miteinander. Ich habe auch überhaupt nicht gecheckt, was da für eine Verbindung sein soll.
Nein, da war gar nichts. Die Idee, muss ich ja zugeben, als er zum Schluss da steht und sagt, wie viele Tage hattest du mir gegeben? Ich gebe dir genau die gleichen 2, fand ich cool.
Ja, das ist...
War irgendwie ein schönes Ende für die beiden. Mhm. Dass er mit Katharina da abhaut, nee, das fand ich nicht mehr so schön.
I'm not a slayer anymore, Jack. Besides, the way I figure it, the two of you got plenty to do cleaning the rest of them out.
Meanwhile, she hides in the back of the van, out of the sunlight, while you make for the border. Try to catch it by nightfall, is that it?
I need a vacation, Jack.
When did she first bite you?
2 days ago. I still covered your ass.
Yes, you did. So I'd say I owe you 2 days back. What'd you say, Padre?
You've got 2 days.
Wer aber dann, also vor dieser Szene pulverisiert wurde, ist halt Valek, der, glaube ich, explodiert, ne? Ich meine, also sie haben ja, diese komische Lanze, dieses Relikt, was er ja braucht, damit er auch tagsüber, also unter Sonnenlicht...
Nein, das ist doch ein Kreuz.
Aber ist es nicht an so einer Lanze? Nee, Quatsch, die Lanze war was anderes, sorry, ja. Machen wir jetzt kurz, Crow, der fällt ihn halt mit dieser Mega-Lanze und drückt ihn so raus, so wie so ein Kackhaufen ans Tageslicht und dann geht halt die Sonne auf und der Typ explodiert halt.
Der rammt das Dach weg. Der rammt ihm doch die Lanze in den Balch rein und dann ist dem aber wieder egal und er ruft da immer noch so ein bisschen Crow.
Gleich schon leid.
Und dann springt er doch gegen den Balken, damit das Dach einstürzt von dieser Ruine, wo der sich drin versteckt
hat. Weißt du, was ich da lustig gefunden hätte? Wenn immer noch Nacht gewesen wäre.
Oh, schade.
Ja. Wie fanden ihr das Finale? Ich muss sagen, es ist zwar explosiv, aber ich fand es jetzt nicht so aufregend.
Das Problem war, dass sie in meinen Augen genau das Gleiche gemacht haben wie in der ersten Sequenz. Die sind ja dann in diesem Dorf, wo auch wieder dann, er hat ja, glaube ich, mehrere Meistervampire erweckt, die ja dann auch aus der Erde dann rauskommen.
Ja, und die verstecken sich im Gefängnis, ne?
Und in diesem Gefängnis macht er haargenau das Gleiche wie am Anfang. Ja. Da kommt irgendeiner an, dem rammt der 17 Flöcke in den Kopf, schießt den dann mit der Armbrust ab und der wird dann rausgezogen. Und das passiert, das ist genau dasselbe, nur schlechter inszeniert.
Ja, dabei hättest du so viel machen können, auch mit dem Aufzug und so.
Ich finde halt wirklich, dass man irgendwie wirklich dem Film anmerkt, dass sie wahrscheinlich wirklich das volle Budget noch hatten bei der ersten Szene und danach gesagt wurde, sorry, es kriegt jetzt zwei Drittel weniger. Und dann
Scheiße!
Wobei, das fand ich auch interessant, es war von den in Anführungszeichen jüngeren Carpenter-Filmen, war es der erfolgreichste. Der hat zwar 20 Millionen gekostet und hat in den USA auch nur 20 Millionen eingespielt, weltweit, und auf dem Videomarkt war der aber recht erfolgreich.
Ja. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern, den hat damals jeder gesehen. Also ja. Vampire, das war damals so ein, damals war das ein Kultfilm. John Carpenter's Vampire, bumm.
Meine Freunde haben mir ja nicht geglaubt, dass der Film ab 18 ist, weil ja weißes Tippex darüber war. Aber ich musste ihn tatsächlich auch sehr, sehr häufig dann ausleihen oder aber auf irgendwelchen Videoabenden dann zeigen, weil die alle gehört haben, boah, der ist so brutal und Kühne, hast du den? Ja, kommt rum, Jungs, können wir gucken. Ich kann es auch nachvollziehen. Also bei der ersten Sichtung, glaube ich, fallen die ganzen Sachen auch nicht unbedingt auf.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass das Pascal und ich, die ihn damals so gefeiert haben, wir waren halt jung und dumm.
Ja, du nimmst auch gar nicht so diese ganzen frauenfeindlichen Tendenzen und das homophobe Gelaber und diese überzeichnete Coolness, die halt irgendwie auch nicht cool ist. In der ersten Szene schon, da ist er halt, ist er der Macker in dieser Sackparade. Aber ja, ich glaube, so mit 14 ist das genau der Film, den du sehen willst. Der ist saublutig, hier gibt's nackte Weiber und wenn die Scheiße labern, dann kriegen die eine gepfeffert. Und dann Vampire, böse Vampire, ja, das ist schon ein guter ein Film für 14-Jährige. Ich würde jetzt nicht sagen, den muss man mit 14 gesehen haben, aber aber mit 14 ist man gerade in so einem Status, wo man auf Gewalt feiert und wo die Eier jucken, da geht's dann so los und das bringt das schon gut zusammen.
Wobei, was ich cool gefunden hätte, wenn es so ein Crossover-Mashup gegeben hätte, die Vampire aus Twilight und die Vampire aus John Carpenter's Vampire. Das wäre lustig gewesen, glaube ich. Oder auch nicht.
Nee, geht's. Aber hattet ihr auch das Gefühl, weil wir vorhin schon über die Musik gesprochen haben, ich fand, die war sehr arg angelehnt an From Dusk Till Dawn.
Also wie gesagt, ich fand, das klang fast identisch wie der Score von seinem Sie leben. Mhm. Also sehr, okay, sehr Western-orientiert. Also du hörst die ersten zwei Takte und du weißt sofort Western.
Wobei,
also so der Lonesome Rider, der irgendwo lang galoppiert oder in dem Fall halt mit seinem Jeep das nächste Vampir-Jester auskundschaftet.
Ja, wobei From Dusk Till Dawn ja diese Western-Vibes auch hat. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich fand, das war auch wieder ein sehr klassischer John Carpenter-Score. Jetzt nicht so wie seine 70er-Jahre-Dinger, aber man hat ihn schon erkannt und ich fand das auch sehr stimmungsvoll. Also das war schon in Ordnung.
Frage: Kennt ihr das Direct-to-DVD-Sequel?
Mit, mit Bon Jovi?
Genau.
Ja, der ist besser als der erste.
Wie bitte?
Ja, der hat dieses frauenfeindliche Kacke nicht.
Ich habe den Film die ganze Zeit gemieden, weil da John Bon Jovi mitmacht.
John Bon Jovi ist cool da.
Ganz ehrlich, ich würde ihn jetzt nicht total lobpreisen,
ja,
aber ich war damals auch überrascht zum einen, dass John Bon Jovi da einen relativ guten Job macht,
ja,
und dass der Film echt ganz ordentlich inszeniert ist.
Und ist vom Regisseur von S.
Ja, Tom Holland, also dem ersten S.
Also Tommy Lee Wallace.
Tommy Lee Wallace. Ach, der ist schon Tom Holland war Chucky. Ja, sorry.
Tom Holland ist Fright Night und ja. Chucky. Tommy Lee Wallace, genau. Der ist besser als der erste. Der ist angenehmer als der erste. Der ist nicht so brutal,
okay,
aber der ist schon in Ordnung. Ja. Los Muertos.
John Bon Jovi.
The only choice left is how to die. Slow and painful or quick and easy.
John Carpenter's Vampires. Los Muertos.
Also den kann man sich wirklich angucken.
Den dritten Teil habe ich nicht mehr gesehen.
Den habe ich auch nicht mehr gesehen.
Also, da gibt es einen dritten?
Ja. Filmfan, du.
Echt, ey.
Ich sehe es gerade, hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel.
The Turning heißt der, glaube ich.
Ja, wird man hier jetzt alles bewertet nach Wikipedia-Artikel?
Ja. Nee, es ist nur gerade, dass ich gerade Wikipedia auf hatte.
Ach so, ich dachte schon. Ich meine, wenn du deine neue Freundin, hat die hier auch keinen Wikipedia-Artikel? Hast du gesagt, oh, sorry, nein, aber ohne Wikipedia-Artikel keinen Kühne.
Vampires the Turning, aber der sieht auch echt schon aus. Eieiei. Martial Arts Vampires. Eieiei. Weg damit. Aber Los Muertos kann man echt machen. Und Bon Jovi ist da cooler, als man denkt.
Ja, ich glaube, wir haben gerade die Kühne so ein bisschen kaputt gemacht durch die Äußerung.
Ich trinke einfach nur noch Bier.
Den sollen wir mal auf Blu-ray rausbringen. Den würde ich gerne mal wieder sehen.
Wir hatten ja bei Tremors schon so das Gedankenspiel angeregt, ein Remake von einem Film zu machen. Mhm. Ich würde das gerne hier auch mal machen. Ist natürlich jetzt scheiße, wenn man einen Film hat wie John Carpenter's Vampire.
Ja.
Ne? Aber stellt euch mal vor, einfach so eine ähnliche Prämisse mit anderen Schauspielern. Hättet ihr dann einen Regisseur oder eine Regisseurin, wo ihr sagt, das könnte interessant werden? Ich muss ja sagen, ich hatte zuerst gedacht, boah, Catherine Bigelow, bis mir eingefallen ist.
Mir da. Ach
ja, hat sie ja schon getan.
Also prinzipiell natürlich gerne. Ein bisschen entschlackter und vielleicht auch die Figuren ein bisschen mehr brechen. Also nicht auf ihren scheiß Coolness-Attitüden da ausruhen lassen. Aber Regisseur, der das drehen könnte, da gibt es wahrscheinlich jetzt 700.000 Stück. Aber der Typ, der Mandy gemacht hat.
Cosmatos
zum Beispiel.
Ja. Das wäre cool.
Ja, der könnte da noch so einen geilen Stimmungsfilm draus machen.
Ich finde dadurch, dass die Story ja schon eigentlich ziemlich häufig erzählt worden ist, bräuchte eigentlich gar kein Remake. Also, du könntest jetzt natürlich ein paar Sachen verbessern, aber schlussendlich bleibt es ja ein ähnlicher Film.
Hm. Ja, aber wenn der halt richtig Power hat, ne? Das ist schon wieder ein geiler Vampirfilm.
Ja, weil, also jetzt heute habe ich dann festgestellt, ich finde den Film immer noch nicht schlecht. Er hat natürlich einiges im Vergleich zu vor ein paar Jahren verloren. Aber wenn ich was Kraftvolles an Vampirfilmen sehen will, würde ich mir immer wieder 30 Days of Night angucken.
Ja. Ich hätte zum Schluss noch was, nämlich ein kleines Spiel, das hatten wir schon, glaube ich, bei irgendeinem anderen Cast gemacht, und zwar Body Count. Ich habe im Internet in Erfahrung gebracht, wie viele Leute, und damit ist Mensch wie Vampir gemeint, sterben in dem Film. Okay. Kann natürlich sein, dass ihr das jetzt irgendwie nachzählt und auf eine andere Ziffer kommt, aber ich gehe jetzt nach dem YouTube-Kanal Carnage Counts.
Kann das nicht nachgehen, der hat die 16er Fassung das letzte Mal noch geschaut. Der kommt auf einen.
Da stirbt einer, der Walek am Ende.
Ja. Euer Tipp, wie viele Menschen und Vampire gehen in John Carpenters Vampire drauf?
Könnten wir vielleicht die Jeopardy-Musik einspielen? Oder?
Nein.
40.
Okay.
Nee, mehr. Definitiv mehr.
Mehr?
Also bringen die nicht schon die bringen doch am Anfang in der Hütte schon 7 um. Dann sind es nochmal 7 oder...
Ja, 40.
7 Vampirjäger.
Sag deine Zahl,
Kline. Es sind 9.
Nee, ich sag 60 Minimum.
Okay, also, Walek bringt im Hotelzimmer 9 Personen um, das sei gesagt. Und insgesamt, und da sind nicht mitberechnet Montoya und die seine Flamme, sind es 39. Und damit lag Pascal sehr nah dran.
Fuck. Kühne ist immer jemand, der erstmal... Ich sag gar nichts, ist in Ordnung.
Komm, bei City Cobra war ich mehr dran.
Aber ich bin mit einem daneben. Einem.
Das könnt ihr dann gerne dann ausdiskutieren, wenn die Mikrofone abgeschaltet sind. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ich finde immer noch erstaunlich wenig. Aber nun gut. Ich glaube, der YouTube-Kanal lügt.
Ja, nein, du darfst nicht vergessen, wie die halt teilweise draufgehen. Ja, du hast ja gerade eben erwähnt, 16 Pferde in den Kopf und dann noch ab ins Sonnenlicht. Also, ne?
Ja.
Na gut, das stimmt.
Einer. Es ist hier nicht so, dass die Vampire da umfallen. So, oh mein Gott, mein Herz. Und dann umfallen.
Ja. Okay.
Scheiß Arthritis. Okay. Ich danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns bei YouTube finden, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, bei iTunes, das ist dasselbe, ja. Bei Audible, bei Amazon Music und bei so ziemlich jedem Podcatcher der verdammten Welt. Ja, und.
Wie wär's denn noch, wenn wir noch drei Vampir-Alternativen nennen?
Ja, das fällt dir aber früh ein. Gut, dann encore.
Also,
schneide es halt raus.
Drei Vampir-Alternativen zu John Carpenters Vampire. Drei Vampirfilme, die wir mögen.
Gut. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich noch die Idee, meine eigene, ganz eigene Idee, dass jeder nochmal so drei Alternativen nennt zu John Carpenters Vampire. Hashtag meine Idee.
Ja. Soll ich anfangen?
Bitte.
Ja, bitte.
Ich würde Tanz der Vampire, Interview mit einem Vampir. Und den ersten Dracula mit Christopher Lee.
Mhm, also drei Luschenfilme, super. Mhm. Kühne, so, komm, sei männlich.
Ich würde auf die Action-Variante gehen. Blade der erste. Mhm. Wobei der zweite.
Blade der zweite und Blade der dritte.
Nee, die zähle ich als eine. Blade 1 und 2 ist einer. 30 Days of Night natürlich. Mhm. Mist, kann ich doch noch Blade 2 nehmen?
Ja, nein, aber Near Dark, ich ja nichts mehr.
Och, ich würde Near Dark nehmen.
Ey, ich hatte mir Near Dark, Blade 2 und 30 Days of Night jetzt hier. Okay. Ja, es gibt halt so viele verschiedene Vampirfilme, aber wenn man wirklich Bock auf so einen richtig blutigen, spratzigen Vampirfilm hat, würde ich zuallererst wirklich zu Near Dark greifen.
Man könnte noch Underworld nehmen.
Wenn man halt Spaß haben will von Russell Dorn, wobei ich finde, der ist mittlerweile auch so ein bisschen also nicht auserzählt, aber der ist halt so. Oh.
Leider. Dabei ist der eigentlich saugeil, aber den kannst du nicht mehr gucken. Das ist echt so schade.
Ja, da muss man vielleicht nochmal 10, 20 Jahre warten.
Ja, den musst du echt jetzt mal 10 Jahre nicht mehr berühren, diesen Film. Oh.
Ja. Definitiv.
Ich mochte den.
Ja, das ist ein Meisterwerk, das ist ein Obermeisterwerk. Es geht gar nicht darum, den zu mögen, aber den kannst du nicht mehr gucken. Der ist so aus, das ist unfassbar. Ich hab den ja dieses Jahr nochmal gesehen, das ist unfassbar. Den guckst du halt nicht mehr. Der zieht einfach nur an dir vorbei.
Ja, wahrscheinlich auch, weil man den einfach die ganze Zeit mitzitiert.
Ja, das ist einfach, der ist so durcherzählt, das ist Wahnsinn. Aber trotzdem Obermeisterwerk.
Gut, dann erwähne ich noch halt John Carpenter's Los Muertos, der halt besser ist als der erste Teil und einen coolen John Bon Jovi hat, der seine Vampirwaffe mit einem Surfbrett versteckt.
Ja, und singt.
Leider geht es nicht.
Und stopp. Wirklich?
Ja.
Oh Gott.
Und er singt seine Vampire in den Tod.
It's my life, is it now or never? Und dazu im Hintergrund war der Jovi.
Autogramm.
In einem Surfbrett. Oh,
ja, es ist halt ein, so ein, ja, das macht schon Sinn, wenn du den siehst, das Setting und so, passt schon.
Ja. Ich würde dann noch vielleicht auch einen Klassiker empfehlen, Lost Boys.
Ja, oder so Finster die Nacht oder Dracula mit Bela Lugosi oder was weiß ich.
Ja, Leute, es gibt so viele tolle Vampirfilme, wo jeder was zu sehen bekommt, sei es der Action-Fan, sei es der Splatter-Fan, sei es der Romantiker.
Fright Night.
Ja, Fright Night. Auch, ich mag ja auch das Remake.
Auch das Remake ist gut. Auch der zweite Teil von Tommy Lee Wallace. Ach, Leute, Schluss jetzt hier.
Ja.
Ich könnte zu Fright Night noch eine Geschichte erzählen.
Bitte, wenn sie gut ist.
Ich hatte ganz schlimme Albträume als Kind.
Was ist die Geschichte?
Ich habe nur ein Promobild von Fright Night aus dem Alten gesehen, wie die Frau mit dem ganz großen Mund und den ganz vielen Zähnen da ist und hatte, glaube ich, tatsächlich 3 Jahre lang Albträume davon.
Die Frau?
Ja.
Oder wie die Kühne genannt hat, Mutter.
Okay. Ja.
Da hat mich mein Vater auch nicht vorbewahrt. Der hat mir nämlich dieses Cinema-Heft, wo dieses Bild drin war, gegeben und gesagt, guck dir das ruhig an, Sohn. Mhm. Ich muss immer mehr die Frage hinterfragen, wie mein Vater
mich erzogen hat. Ich glaube, so wie diese Vampir-Dame in Freitag hat der Mutter geguckt, als sie das Tippex abgepillt hat von der Kassette. Ja. Okay, jetzt aber wirklich Endsport. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag's nochmal. Ihr könnt diesen Podcast neben moviebreak.de natürlich auch finden bei Spotify, YouTube, Podigy, Apple Podcast, Amazon Music, Audible und so ziemlich jeden Podcatcher der gesamten Welt. Pascal wird dann gleich noch was zu Social Media sagen und ich sage Tschüss und gebe ab an den Kühne und dann ab der Pascal.
Ja, ich werde einfach gar nichts mehr Wichtiges sagen.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Arschloch. Pascal.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wie angekündigt von Stu, Social Media. Social Media. Ihr könnt uns auch auf Instagram, Twitter, Facebook und das war's, glaube ich, schon, folgen. Das bedeutet liken, abonnieren, kommentieren, unsere Reichweite erhöhen und uns reich machen. Wir werden es euch danken und ich sage Tschüss.
However,
von einem Glas kann man nicht lustig sein.
And that's why.
Komm und schenk noch ein Gläschen ein.
Sure, why not?